Die Gemeinde von Jesus Christus, dem Auferstandenen, war vom ersten Tag an ein bunter Haufen. Am ersten Tag, Pfingsten, ist der Tag, den wir den Geburtstag der Gemeinde nennen, waren Menschen aus über 15 verschiedenen Herkunftsländern dabei. An dem Tag hat Gott selbst für die Simultanübersetzung gesorgt, sodass sie alle das Evangelium in ihrer Sprache hören konnten. Das mit dem Übersetzen hat er jetzt uns überlassen. Vielen Dank für die, die da auch mithelfen. Die Gemeinde, die bunte Gemeinde, bleibt seine Idee. Und wie schön, in einer Gemeinde zu sein, in der das sichtbar ist und lebt und erlebt wird. Nach dem wunderbaren ersten Tag, Pfingsttag, in der Gemeinde in Jerusalem, kam aber auch damals relativ schnell der Alltag. Und wir hören heute auf eine Geschichte aus dem Alltag in Jerusalem. Apostelgeschichte, Kapitel 6. Ich lese aus Apostelgeschichte, Kapitel 6, die ersten 7 Verse. Aus der Neues Leben Bibel. Doch als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde, kam es auch zu Auseinandersetzungen. Diejenigen aus den griechischsprachigen Gebieten beschwerten sich bei den Hebräern, weil sie glaubten, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Deshalb beriefen die 12 eine Versammlung aller Gläubigen ein. Wir Apostel sollten unsere Zeit dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren und uns nicht mit der Organisation von Mahlzeiten oder Ähnlichem beschäftigen, sagten sie. Deshalb, Freunde, wählt unter euch 7 Männer mit gutem Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Auf diese Weise haben wir Zeit für das Gebet und die Verkündigung von Gottes Wort. Dieser Vorschlag gefiel allen und sie wählten folgende Männer: Stephanus, ein Mann voll Glaubens und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus aus Antiochien, der zum jüdischen Glauben übergetreten und jetzt Christ geworden war. Diese 7 wurden den Aposteln vorgestellt und sie legten ihnen die Hände auf und beteten für sie. Gottes Botschaft breitete sich immer weiter aus. Die Zahl der Gläubigen in Jerusalem nahm weiter zu und auch viele jüdische Priester schlossen sich dem neuen Glauben an. Eine Geschichte aus dem Alltag der bunten Gemeinde in Jerusalem. Es fängt so wunderbar an, wie das überhaupt ja scheinbar eine sehr wunderbare Geschichte war, Apostelgeschichte, die ersten Kapitel, lesen wir da so eine erstaunliche, wunderbare Geschichte nach der anderen. Und auch hier fängt es so an, als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde. Wunderbar, Gemeinde wächst, es kommen Leute dazu, es werden mehr, es breitet sich aus, das Evangelium wird gehört, verstanden, angenommen, Leute lassen sich taufen. Ist ja gar nicht vorstellbar für uns. Ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben damals. Ich habe letztes Jahr einmal bei einer Taufe von Iranern mitgewirkt, mit im Wasser gestanden, 27 Leute hintereinander in einer Stunde da ins Wasser bewegt und das geht schon ganz schön ins Kreuz. Bei 3000 Leuten, keine Ahnung, wie die das gemacht haben, aber sicher hat Gott ihnen auch da geholfen. Großes Wachstum und dann gleich im selben Satz großes Problem. Es kam zu Auseinandersetzungen, wird hier übersetzt, bei Luther haben wir das Wort Murren noch im Ohr. Es kam zu einem Murren. Ihr wisst, was das ist. Murren ist ja nicht so, dass man das dann hier in der Gemeindestunde verkündigt, sondern mehr so beim Gemeindecafé und irgendwo. Na, irgendwas ist nicht in Ordnung. Rumoren. Und wir wissen, dass Lukas in der Apostelgeschichte eigentlich immer sehr den Frieden in der Gemeinde betont und sagt, wie toll alles war, ein Herz und eine Seele und so. Wenn er von einem Murren spricht, dann ist das richtig schlimm gewesen. Das war kein Spaß. Da war richtig Zoff in der Gemeinde. Wir gegen die. Die werden dann beschrieben unter Sprach. Grenzen, griechisch sprechende, hebräisch sprechende, Hellenisten, Hebräer, sagt man auch manchmal. Komisch. Vorher an Pfingsten wurden da Menschen aus 15 verschiedenen Nationen genannt. Es schien so eine bunte Gruppe zu sein und plötzlich gibt es nur noch wir und die. Wie so oft in solchen Konflikten. Plötzlich muss man sich auch zu einer Gruppe irgendwie halten, ob man will oder nicht. Man muss sich entscheiden, bin ich hier dafür oder hier dagegen. Leider so oft auch in unseren Konflikten so. Dann plötzlich bin ich da mittendrin, ich wollte das gar nicht und muss mich entscheiden, ob ja oder nein. Und da wird mit heftigen Vorwürfen gearbeitet. Die einen beschweren sich, weil sie glauben, dass sie benachteiligt werden. Es geht, wie immer, ums Geld und ums Essen. Aber es geht auch dahinter um Gerechtigkeit, um Verteilung von Mitteln und um die Anwendung von Macht damit auch. Und um das Gefühl, benachteiligt zu sein. Und nicht nur das Gefühl, sondern die Realität, benachteiligt zu werden. Und vielleicht nicht so handfest, aber hier und da, wer von uns kennt das nicht? Dieses, was ist mit uns? Wer kümmert sich um mich? Warum die? Und dann sind wir in der Gemeinde sehr friedliche Menschen und sagen, stopp, stopp, das darfst du nicht sagen. Und dann kommt gleich zurecht der Vorwurf, man darf gar nichts mehr sagen. Das ist ein echtes Problem hier in der Gemeinde in Jerusalem. Zum Glück ist das der Anfang der Geschichte und nicht das Ende. Es geht nämlich weiter, gleich im nächsten Vers. Da heißt es, die 12, die Apostel, beriefen eine Versammlung aller Gläubigen ein. Halleluja, eine Baptistengemeinde. Eine Gemeindeversammlung wird einberufen. Was sonst könnte man tun, wenn es ein ernsthaftes Problem gibt? Das heißt aber auch, das Rumoren ist gehört worden, das Murren, diese Unzufriedenheit, diese Ungerechtigkeit, die da war, die ist nicht unter den Tisch gekehrt worden, sondern auf den Tisch gelegt worden. Hier ist tatsächlich ein Problem und die leitenden Leute, die Apostel, haben das anerkannt. Sie hätten ja auch sagen können, nee, kann gar nicht, so schlimm kann es gar nicht sein und macht mal halblang und so. Nee, hier wird das Problem ernst genommen, ausgesprochen, es darf gesagt werden, es kommt auf den Tisch, es muss drüber gesprochen werden in einer Gemeindeversammlung. Wie gut, dass es die gibt. Oder auch, oh weh, so eine Gemeindeversammlung, da glaube ich, habe ich Gartenarbeit zu tun, wenn diese Gemeindeversammlung ist, da will ich gar nicht dabei sein. Das wird bestimmt nicht lustig. Das Gute ist, dass die leitenden Leute hier gleich mit einem Vorschlag kommen. Das ist jetzt vielleicht nicht so baptistisch, aber vermutlich sehr weise, dass sie sich schon vorher Gedanken gemacht haben. Dass sie das vorher beraten haben, sicherlich auch vorher beide Seiten gehört haben, damit sie das überhaupt so besprechen konnten. Die Klage ist schon mal ausgesprochen worden und die Beklagten oder Beschuldigten konnten sich auch schon mal erklären. Es muss ja nicht jedes Problem in einer Gemeindestunde ausgebreitet werden, aber wenn es schlimmer wird oder wenn es verschwiegen wird, wäre es eher noch schlimmer. Also, jetzt ist diese Gemeindestunde und ich bin gespannt, was passiert. Die Apostel sagen, wir Apostel sollten unsere Zeit dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen und uns nicht mit der Organisation von Mahlzeiten zu beschäftigen. Sehr interessant. Die Leitung sagt, wir haben Wichtigeres zu tun. Das klingt erst auf den ersten Blick so wie lasst uns doch in Ruhe damit, so wichtig kann das gar nicht sein. Aber das ist es ja nicht. Es ist eine sehr weise Erkenntnis zu sagen, wir sind nicht für alles zuständig, auch nicht als Leitung. Und es ist auch sehr weise, dass hier gar nicht über Schuld gesprochen wird. Wer hat vernachlässigt, warum, wie kann man das bestrafen und so weiter. Das ist ja mehr so unsere deutsche schuldorientierte Variante. Wie konnte das passieren? Wer ist schuld? Der wird zur Verantwortung gezogen. Man sagt dann immer, jemand soll Verantwortung übernehmen und dabei meint man, er soll zurücktreten und übernimmt damit gar keine Verantwortung mehr, weil er ist ja weg dann. Gar nicht unbedingt die Lösung. Verantwortung übernehmen ist was anderes und das machen die leitenden Leute hier. Die fragen nämlich, was können wir tun, um die Lage zu verbessern? Nicht unbedingt wir müssen das jetzt alles anpacken, aber wir haben uns Gedanken darüber gemacht. Auch mit der Erkenntnis, es gibt natürlich Fehler und Probleme auch in der Gemeinde. Gerade in solchen bewegten und veränderungsreichen Zeiten, da ist es doch unvermeidlich, dass es auch mal zu Krach kommt. Und es ist dann keine Lösung, wenn man klagt, dass sich alles verändert. Ja, wenn was sich verändert und wenn was wächst, dann werden da auch Probleme entstehen. Aber das sind ja eigentlich schöne Probleme. Ich habe das jetzt ein paar Mal in so Gemeinden, die eben so viele Iraner aufnehmen und sich plötzlich fragen, wie lösen wir alle diese Probleme, wie können wir für Übersetzungen sorgen, wir haben fast keinen Platz mehr. Eine Gemeinde hat mir gesagt, wir können nächstes Jahr leider nur 2 Tauffeste mit jeweils 30 Täuflingen anbieten, mehr geht nicht. Ja, schönes Problem, ne? Hätten viele Gemeinden gerne und hätten wir vielleicht vor 10 Jahren gerne gehabt, das Problem, dass zu viele Muslime zum Glauben kommen. Das Bundesamt kommt inzwischen schon nicht mehr mit und kann gar nicht glauben, dass das echt sein kann, weil alle Iraner erzählen, sie wären plötzlich Christen geworden oder die Hälfte von ihnen. Und ja, das ist ja auch ein Wunder, ich kann es kaum glauben. Kein Wunder, dass das Bundesamt das nicht glauben kann. Wir müssen es ihnen halt erklären. Nebenwirkungen des Wachstums sind nicht immer einfach. Aber haben wir nicht für Wachstum gebetet? Ich komme aus der niederbayerischen Gegend, aus der Gemeinde Landshut. In meiner Jugend war ich da, bin aufgewachsen. Das war so eine kleine Neuland-Missionsgemeinde, hieß es damals. Karl-Heinz Grumberg war mein Pastor, neulich verstorben, in Hamburg beerdigt worden. Er hat mich getauft 1980. Das war so eine Gemeinde, als wir da hinkamen, meine Eltern und mein Bruder und ich, waren meine Eltern die Jüngsten in der Gemeinde. Insgesamt 40 Gemeindeglieder und keiner unter 50, so in etwa. Und natürlich haben die älteren Geschwister dafür gebetet, dass sich was tut, dass sich was erneuert, dass Jugend dazukommt. Und dann kam die Jugend dazu und dann hatten manche das Gefühl, aber so hatten wir es uns nicht vorgestellt. Natürlich verändert sich dann was, wenn das passiert, wofür wir eigentlich gebetet haben. Und dann muss man sich beschäftigen mit diesen Fragen und Themen und Problemen, die sich stellen, weil Gott uns Menschen anvertraut, weil er es uns offensichtlich zutraut, dass wir mit diesem Haufen fertig werden. Der Vorschlag der 12 hat auch interessante inhaltliche Punkte, weil er nämlich zeigt, es gibt in der Gemeinde und auch in der Gemeindeleitung unterschiedliche Aufgaben. Nicht jeder muss alles können und nicht alles muss der Pastor machen. Und auch dieses Problem, um das es hier geht, sagt die Gemeindeleitung, das ist ein ernstzunehmendes Problem, wir werden uns darum kümmern, aber wir machen es nicht, weil wir haben wichtige Aufgaben. Sie wissen, wofür sie da sind. Die Leitung sagt, unsere Aufgabe ist schwerpunktmäßig, das Wort Gottes zu verkündigen und zu beten. Und das wollen wir auch weitermachen. Und da wollen wir nicht unsere Kraft verlieren, indem wir viele andere Dinge auch machen, die auch wichtig sind. Und deswegen sagen sie, wir brauchen dafür neue Leute, weitere Leiter, neue Verantwortliche. Dieses Zusammenspiel von verschiedenen Verantwortungen, wir hatten gestern irgendwie auch am Nachmittag mal drüber gesprochen, über die verschiedenen Dienste in der Gemeinde und dass das so wichtig ist, dass sich das ergänzt und dass man sieht, das eine und das andere ist wichtig, so wie die Apostel hier sagen. Wir wissen, was wir zu tun haben, Wort Gottes weitergeben, beten. Wir sehen hier auch ein wichtiges Problem, wir brauchen Leute, die sich darum kümmern. Und so kommen sie zur Gemeinde und sie sagen nicht, das ist kein wichtiger Dienst, da werden jetzt irgendwelche Leute werden schon machen können, sondern wenn wir das nochmal lesen, da werden Leute gesucht mit gutem Ruf, vom Heiligen Geist erfüllt, voller Weisheit, da werden also Hochbegabte gesucht, nicht irgendwelche. Wichtiger Dienst, aber nicht automatisch einer, den die Gemeindeleitung auch noch machen muss. Sie wissen, dass sie einen wichtigen Dienst haben. Wichtig zu erkennen, welchen Dienst, welche Aufgabe hast du in der Gemeinde und zu glauben, dass Gott auch für die anderen Aufgaben jemanden berufen hat, die es dann noch gibt. Sie machen also diesen Vorschlag an die Gemeinde, sagen, ihr sollt da jemanden wählen, sie geben ihnen die Kriterien mit und worum es gehen wird. Und dann kommt das eigentliche Wunder, finde ich, Vers 5, dieser Vorschlag gefiel allen. Es ist doch keine Baptistengemeinde, ne? Oder es ist ein Wunder passiert. Gott sorgt ja manchmal dafür, dass das so ist und dass da so viel Vorbereitung und so viel Weisheit auch schon drin ist, dass die Leute sagen, richtig, genau so muss es sein. Die Gemeinde stimmt zu und macht das und macht sich an die Wahl und übernimmt damit auch ihre Verantwortung und sagt, ja, jetzt sind wir dran und wir suchen und wir wählen und wir finden. Keine Ahnung, was für eine Wahlordnung wir sie hatten. Es klingt so, als ging das ziemlich schnell, aber wahrscheinlich hat das auch ein bisschen Vorbereitung gebraucht. Es ging ja nicht um ein Ehrenamt. sondern eher um eine schwierige Aufgabe, wo viel Spannung, viel Potenzial für Fettnäpfchen auch drin war. Und noch ein Wunder, sie finden tatsächlich Leute, die es machen. Das ist ja auch oft so das Problem bei uns. Wer macht es denn dann? Wen finden wir dann noch für diese Aufgabe? Bei diesen hohen Anforderungen. Aber sie finden 7 Männer und wählen sie und die nehmen die Wahl auch an. Kleiner Konstruktionsfehler des ersten Jahrhunderts, dass nur Männer in Frage kamen und auch die Apostel nur Männer waren. Das wäre natürlich heute anders. Und interessant, wenn man dann die Liste dieser Namen liest, die Leute, die da gewählt werden, die kommen alle aus der Problemgruppe. Also, wenn man es anguckt, das sind alles griechische Namen. Vorher war das Problem ja, die griechisch Sprechenden hatten sich benachteiligt gefühlt, brauchten Hilfe. Und die, die das besorgen sollen, die da jetzt helfen kommen sollen, kommen aus dieser Gruppe. Die ja doch stark jüdisch geprägte Gemeinde in Jerusalem wählt jetzt lauter griechisch sprechende Menschen, um diese Frage der Verteilung und der Ungerechtigkeit zwischen den Gruppen zu lösen. Sehr viel Vertrauen steckt da für mich drin und auch sehr viel Weisheit. Die Gemeinde tut nicht etwas für die Fremden, sondern sie erweitert ihren Leitungskreis mit den Fremden. Das ist für mich die große Herausforderung, an der ich auch dran bin, an der wir dran sind als Gemeinden in Deutschland, in unseren bunten Gemeinden, das zu lernen und hinzukriegen, wie wir gemeinsam Gemeinde weiterentwickeln. Nicht nur die einen für die anderen, sondern wirklich gemeinsam. Deswegen so faszinierend, was ich die letzten beiden Tage erlebt habe, mit leitenden Leuten, ordinierten Pastorinnen und Pastoren aus diesen internationalen Gruppen zusammenzusitzen, von ihnen zu hören, was sie bewegt, was sie über uns denken, worüber sie sich wundern. Ist ja manchmal ganz nett, wenn uns jemand sagt, uns Deutschen, wie wir so sind. Wir ahnen es ja schon, aber wenn man es dann gesagt kriegt, dann schluckt man doch nochmal und sagt, warum seid ihr immer so indirekt, wenn ihr vom Evangelium redet, so vorsichtig, so schüchtern. Komisch, die Afrikaner und Orientalen, die sonst so mehr so indirekte Kommunikation pflegen, die nie Nein sagen würden, sehr höflich sind, wenn es ums Evangelium geht, sind sie ja sehr direkt. Und wir Deutschen, denen man immer nachsagt, wir sind direkt und wir sagen knallhart Ja und Nein und so nicht, wenn es ums Evangelium geht, werden wir plötzlich sehr vorsichtig. Und ich frage mich manchmal, ich habe noch nicht rausgekriegt, woher das kommt und wie das ist, aber sowas lernen wir auch, wenn wir zusammen sind in diesen bunten Zusammensetzungen und erlauben, dass die Fremden auch Leitungspositionen bei uns übernehmen. Vor 2 Jahren haben wir in unserem Bund ins Präsidium zum ersten Mal einen afrikanischstämmigen Mann gewählt, Alfred Aidu aus Düsseldorf. Und das ist wunderbar. Ich will nur nicht, dass das so ein Alibi wird, sondern ich will, dass das nur der Anfang ist von dem, was noch kommt. Denn unser Bund verändert sich auch in dieser Richtung. Und ja, ich war neulich bei einer Sitzung der Baptist World Alliance in Washington, wo dann aus der ganzen Welt die Berichte kamen. Und dann wird man plötzlich ganz schön klein als Europäer. Das Christentum und der Glaube an Jesus und auch das baptistische Bewegung ist weltweit eine wachsende Geschichte. Aus Uganda und aus Vietnam und aus weiß nicht wo hört man von Zahlen von 500% Wachstum in den letzten Jahren. Und dann sitzen wir da, wir Europäer, Nordamerikaner und unsere Kurve ist so nicht so wachsend. Wir haben da gerade irgendwie den Anschluss verloren an die Bewegung Gottes in dieser Welt. Und es tut uns gut, das auch mal zu hören und zu merken, Gott tut was und er will wahrscheinlich auch uns was Gutes tun, indem er uns Menschen schickt aus aller Welt. Starke Veränderungen, die hier in der Gemeinde nicht beklagt werden, sondern die in Angriff genommen werden, gestaltet werden von der Leitung und von der Gemeinde. Verantwortung wird weitergegeben, Menschen werden einbezogen, integriert auch in ihre Andersartigkeit. Gemeinde bleibt eben nicht einsprachig, bleibt nicht kulturell homogen. Und dann kommt, was da so kommen muss, die werden gewählt und werden zu den Aposteln gebracht und die Apostel segnen sie. Das ist ihr Job, das ist die Aufgabe der Gemeindeleitung, Menschen zu segnen, an ihren Platz zu setzen und anzunehmen und ihnen dann Gottes Segen zuzusprechen und sie dabei zu begleiten. Ein großer Schritt, den die Gemeinde hier tut Und das wird man auch im Verlauf der Apostelgeschichte dann weiterlesen können, was daraus geworden ist, an Segen. Deswegen sitzen wir übrigens hier, weil die Gemeinde in Jerusalem nicht gesagt hat, tut uns leid, jenseits der hebräischen Sprachgrenze geht es wahrscheinlich nicht mit dem Evangelium. Wenn die das gesagt hätten, dann gäbe es uns hier nicht. Aber sie haben gemerkt, es war ja Jesus, der die Tür geöffnet hat, der gesagt hat, geht hin in alle Welt und gebt das Evangelium weiter allen Nationen. Und dieses Bild, was die Bibel uns zeichnet, Offenbarung 7, dass im Himmel dann da Leute sein werden aus allen Sprachen, Nationen, Völkern, Kulturen. Übrigens auch im Himmel noch scheinbar. Ich habe immer gedacht, der Himmel ist endlich vorbei mit diesen Unterschiedlichkeiten. Aber nein, lest mal Offenbarung 7 vor dem Thron Gottes, das sind scheinbar immer noch erkennbar Mexikaner und Kanadier und Uganda und Vietnamesen und auch Deutsche miteinander und loben Gott in ihren Sprachen. Das Schöne ist, dass es dann das Sprachenproblem nicht mehr gibt. Dass wir irgendwie dann gelernt haben, uns zu verstehen in unserer Unterschiedlichkeit. Und so geht die Geschichte hier ja zu Ende in Apostelgeschichte 6 mit einem schönen abrundenden Satz von Lukas hier, der sagt, die Botschaft Gottes breitete sich weiter aus. Also, ein Konflikt, auch ein schlimmer Konflikt, ist nicht das Ende der Geschichte. Es geht weiter und es geht nach diesem guten Weg, den die Gemeinde gegangen ist, auch gut weiter. Das heißt, die Zahl der Gläubigen nahm weiter zu und viele jüdische Priester schlossen sich dem neuen Glauben an. Ein sehr interessanter Clou noch am Ende. Es kommt wieder eine neue Gruppe dazu. Aber jetzt sind es nicht die ganz Fremden, Fremdsprachigen und ganz anderen, sondern jüdische Priester, das ist ja so die Hardliner, die richtig Deutschen, würde ich jetzt sagen, die kommen plötzlich zum Glauben. Das ist ja unser Traum, dass das auch wieder passiert, dass wir in Deutschland wieder erleben, dass deutsch-deutsche Menschen zum Glauben kommen und sich taufen lassen. Und wir mit reingenommen werden in die Bewegung Gottes in den Völkern dieser Welt. Ich finde, das ist ein äußerst aktueller Bibeltext und ein sehr verheißungsvoller. Und man merkt so, wenn man nochmal drauf schaut, was hätte schiefgehen können und was aber gelungen ist. Was wäre denn gewesen, wenn sich die Hellenisten nicht beschwert hätten? Oder wenn die 12 die Beschwerden nicht ernst genommen hätten? Wenn sie gemeint hätten, alles selber machen zu müssen und zusammengebrochen wären unter der Last? Oder wenn die Gemeinde sich nicht für die Veränderung geöffnet hätte? Wenn die Gemeinde diesen Fremden nicht so viel zugetraut hätte oder wenn diese Fremden nicht bereit gewesen wären, Verantwortung zu übernehmen. Umgekehrt aber, was für ein Segen hier, wenn Probleme offen angesprochen werden, wenn Gemeinde bereit ist, die Herausforderung anzunehmen, wenn die Leitung bereit ist, Verantwortung abzugeben, wenn neue bereit sind, Mitarbeiter zu werden und wenn am Ende gesegnet wird und nicht gemurrt. Das ist der Segen, den Gott gibt. In den Herausforderungen unserer Zeit auch. Herausforderungen der Vielfalt und der Veränderung und der Unruhe. Veränderungen sind schmerzhaft. Leitung ist nötig. Gott hat Begabungen verteilt und die Gemeinde muss lernen, sie zu entdecken. Erstaunlich, was Gott dann tun kann, wenn wir die Herausforderung annehmen. Amen.